Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
Hallo.
Hallo.
Servus. ja, James, was möchtest du trinken?
Ich würde einen Tee nehmen.
Ja?
Für mich auch.
Ich nehme einen Kaffee.
Okay.
Ja.
Ich sag's Ihnen Bescheid.
Super. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Ja, dann gehen wir raus, ne?
Okay.
Ah ja, das Wetter ist ja schön. Also herbstlich, aber
ja, Sonne ist richtig gut.
Scheint sehr gut.
Sonne.
Aber ja, man braucht trotzdem Tee, glaube ich, weil es ist dann Tee ist gut. Langsam kalt.
Perfekte, komm, ja.
Ja, herzlich willkommen zum Trinkhalle-Podcast der FAZ. Wir stehen im Gallusviertel mit Blick auf die Bankentürme in einer Seitenstraße. Es ist im Moment ganz ruhig. Gerade kam schon die Müllabfuhr vorbei. Unser Gast ist James Ardinast, 46, Gastronom aus Frankfurt, hat die coole Gastronomie ins Bahnhofsviertel gebracht und damit auch ein bisschen die Gentrifizierung im Bahnhofsviertel angeschoben.
Aber darüber können wir vielleicht vorgeworfen. Ja,
können wir gleich mal drüber reden. Und genau, wir warten jetzt noch auf unsere Getränke. Die werden drin zubereitet. Und wir, das sind Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZ.net.
Und Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Und unser Gast, James Ardinast, ist Gastronom. Ab wann darf man eigentlich trinken, James?
Das ist jedem selbst überlassen. Wir trinken grundsätzlich mal gerne einen Wein abends zum Essen. Und am Wochenende kann auch noch mal ein zweites Weinchen dazukommen. Aber ja, wir beschränken uns auf abends.
Und wie ist das irgendwie mit dem Trinken? Wird das eigentlich von Gästen? Also es ist ja auch so, dass ihr inzwischen, also man muss dazu sagen, euch gehören mehrere Läden im Bahnhofsviertel, auch in anderen Gegenden Frankfurt. Das ist, glaube ich, nicht nur das Bahnhofsviertel. Und inzwischen steht ihr auch immer mehr im Gastraum. Also das heißt, ihr kellnert tatsächlich wieder. Wie ist denn das bei den Gästen? Erwarten die so ein bisschen, dass ihr euch dazusetzt, dass ihr auch ein bisschen dabei bleibt? Und die erkennen euch ja, ihr seid auch in Frankfurt durchaus bekannte Gesichter. Erwarten die Gäste das?
Ja, also ich weiß noch nicht mal, inwiefern sie es erwarten, aber es ist natürlich auch Teil unseres Jobs und das ist auch der Teil, den wir lieben, einfach den Austausch mit den Gästen zu haben. Und ja, wir haben viele Stammgäste, Gäste, die inzwischen gute Bekannte und Freunde geworden sind. Leute kommen in den Laden, man setzt sich dazu, man trinkt was zusammen. Jetzt bei dem neuen Konzept, wir haben gerade vor 4 Wochen das Bashuka eröffnet, was so ein Tel Aviv-Cuisine-Konzept ist. Da ist das gesellige Trinken Teil des Konzeptes. Also da gehen auch die Servicekräfte gerne mal mit dem Arak-Shot an den Tisch zu den Gästen und man stoßt zusammen an.
Die anderen Läden außer dem Bashuka heißen Stanley Diamond und Maxi Eisen. Das sind alles Namen von Mobstern der Cosa Nostra, also jüdische Mafia aus New York der 20er. Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
Also zum einen befinden sich diese beiden Konzepte im Bahnhofsviertel, was ja ein verruchtes Image auch hat. Das Thema von Maxi Eisen, da ging es los mit den Cosa Nostra-Namen, ist Pastrami. Pastrami ist in den 20er Jahren von rumänischen Juden nach New York gebracht worden. Wir haben bei Maxi Eisen das Deli und nebendran noch die Bar. Und da haben wir gesagt, so 20er Jahre, Prohibition, Pastrami, das passt alles, verrucht. Wir erzählen mal die Story von der Cosa Nostra. Vielleicht eine Seite der jüdischen Kultur, die man nicht kennt. Und da wir auch große Fans von Filmen wie Der Pate und Es war einmal in Amerika und Goodfellas sind, war das für uns eine nette Story, die wir erzählen wollten.
Du hast mal irgendwann Maya Lansky, das habe ich nur im Archiv gelesen, das uns wieder mal was zusammengestellt hat, ein Dossier auch zu dir. Da stand drin, dass Maya Lansky für dich ein Stilvorbild ist.
Ist es so? Also wenn dann nur klamottenmäßig, aber da ist es eher, dass ich ein großer Fan auch der Serie Peaky Blinders bin. Und da geht es ja auch um Mafia-Strukturen. Und da liebe ich einfach den Anzugsstil, den die Jungs da haben. Den finde ich super, ja. Also
wenn wir jetzt deinen Style beschreiben, das sind so schwarze Lederschuhe, so ein bisschen in Richtung, ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie, vielleicht möchtest du übernehmen, ich hätte jetzt gesagt in Richtung Springerstiefel, aber ich glaube, das ist der falsche Begriff dafür.
Naja, nee, es sind am Ende tatsächlich Springerstiefel, glaube ich, also sind Red Wings, ja, und Ja, aber ich glaube, es würde unter die Kategorie Springerstiefel fallen.
Da ist so eine recht lässige schwarze Chino, die hochgekrempelt ist. Und ein großer schwarzer...
Bahnhofsviertel-T-Shirt von...
Genau.
Sweatshirt von Steffen. Ja, wir schätzen sehr, was Steffen macht. Und bei uns passt natürlich dann auch noch Bahnhofsviertel als Label zu tragen.
Also der Style geht weg von Peaky Blinders eher hin zum Bahnhofsviertel auch.
Naja, es ist weitaus umgänglicher oder alltäglicher, den Stil, den ich jetzt habe. Der Peaky Blinders Style ist dann doch sehr adrett und eher vielleicht mal für abends dann geeignet.
Eure Läden haben ja diese, das Maxi Eisen mit der Pastrami, jetzt das Bashuka mit dem Jüdischen. Wie kommt man auf so eine Konzepte?
Wir gucken uns immer Frankfurt an und versuchen Nischen zu belegen. Also wir versuchen keine Konzepte zu machen, die es schon zigtausendmal gibt. Und wir zitieren gerne unsere Herkunft und unsere Wurzeln, aber auch irgendwie Dinge aus vergangenen Tagen, die uns beeindruckt haben. Und Pastrami ist so ein Produkt, das kennen wir seit Kindheitstagen, fanden wir schon immer toll. Gibt es hier oder gab es in Frankfurt nicht? Und dann haben wir gesagt, das ist so eine Nische, die wir gerne belegen würden. Ähnlich jetzt auch mit dem Bashuka, mit dem New Tel Aviv Cuisine Konzept. Hat man in Frankfurt auch nicht. Unser Vater kommt aus Israel, von daher gibt es da wieder den Bezug. Und das Stanley Diamond ist unsere Hommage an die klassische Gastronomie. Weil wir ein Konzept schaffen wollten, das an keine Trends gebunden ist, das eine gewisse Beständigkeit hat und ja, wo man auch Leute findet, die Gastronomie als Karriereweg gewählt haben und denen auch neue Perspektiven zu zeigen.
Wie lange dauert das, bis sich so ein Konzept wirklich durchsetzt? Weil die meisten Fancy-Läden, die mit irgendwas Neuem kommen, die bleiben teilweise 6 Monate und dann sind die schon wieder verschwunden, gerade im Bahnhofsviertel auch.
Das ist schwer zu sagen. Also es gibt Konzepte, die haben wir irgendwie in einem Tag gesponnen. Und es gibt Konzepte, an denen arbeitest du irgendwie ein Leben lang, ohne dass sich das zu philosophisch anhört. Aber wir arbeiten tatsächlich, wir feintunen ständig und sagen auch unseren Mitarbeitern immer an dem Tag, wo wir glauben, dass wir angekommen sind, ist der Tag, wo es irgendwie bergab gibt. Aber in der Regel würde ich mal sagen, so um die 6 Monate.
Wie war denn das eigentlich am Anfang? Wie seid ihr eigentlich ins Bahnhofsviertel gekommen?
Wir haben damals unseren ersten Laden, die immer Multibar, in der kleinen Bockenheimer gehabt, zwischen Freskas und Goethestraße. Und es ging gerade so los, dass Leute Caterings haben wollten und. Und wir haben eine Catering- und Produktionsküche gesucht und haben bezahlbaren Gewerberaum gesucht, wollten aber nicht in irgendein Industriegebiet, wir wollten irgendwie nah zur Stadt sein. Und,
oh, jetzt kommen die Müllkutscher vorbei. Ah, nee. Container?
Es ist lebhaft auf jeden Fall. ja, und haben bezahlbaren Gewerberaum gesucht. Und damals lag es nahe. Bahnhofsviertel ist ja sehr nah zur Stadtmitte. Und wir haben tolle Räume gefunden. Und so hat es uns ins Bahnhofsviertel gezogen damals.
Was war denn das damals, das Bahnhofsviertel? Wie hat sich das angefühlt?
Ähnlich wie heute. Also es ist einfach ein Viertel, was unglaublich viel seitig ist, was unglaublich viel zu bieten hat, was viele tolle Sachen aufzeigt, was aber auch viele Probleme hat. Aber das ist auch das, was uns schon immer gereizt hat an dem Viertel, dass es so viel Energie hat, dass es so polarisierend ist. Und das war damals wie heute so. Kleinigkeiten, klar, verändern sich, aber wir haben unglaublich viele Baustellen gerade im Bahnhofsviertel und wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Das ist das Bahnhofsviertel, das, wir hatten schon mal vorher drüber geredet, das Bahnhofsviertel war früher auch der Ort, an dem ihr zusammen essen gegangen seid. Also du hattest mal erzählt, dass das dich so gastronomisch, also so kulinarisch geprägt hat. Wie war denn dieses Bahnhofsviertel vor 30 Jahren? Also auch so ähnlich? Also hat sich das gar nicht so verändert?
Ja, also es ist natürlich, damals hat man es noch mit Kinderaugen gesehen. Ne? Also deswegen ist es schwer zu sagen. Aber unser Vater hat es schon immer geliebt zu essen. Ich glaube, er hat uns das auch mit in die Wiege gelegt. Und er hat es auch schon immer geliebt, bei den verschiedensten Kulturen essen zu gehen. Und das war im Bahnhofsviertel vor 30 oder noch länger, fast vor 40 Jahren schon genauso. Man hat sämtliche Kulturen vertreten gehabt. Man konnte unglaublich authentisch essen, egal was es war. Marokkanisch, türkisch, indisch, japanisch, chinesisch. Und da haben wir schon auch zu Kindheitstagen viel Zeit da verbracht.
Du machst die meisten, eigentlich alle deine Restaurants zusammen mit deinem Bruder David. Wie ist das zusammen mit seinem Bruder ein Restaurant zu führen?
Also für uns ganz natürlich war auch die logische Schlussfolgerung, dass wenn wir mal den Weg der Selbstständigkeit gehen, dass wir das zusammen machen. Man kennt sich, also ich kenne niemanden so gut wie meinen Bruder und umgekehrt. Und als wir dann aber zusammen den Weg gegangen sind, haben wir herausgefunden, dass das gar nicht so natürlich ist, weil viele Gäste auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wie kannst du mit deinem Bruder arbeiten? Streitet ihr euch nicht die ganze Zeit? Schlagt ihr euch nicht die Köpfe ein?
Tut ihr das
auch
nicht?
Auch das ist schon passiert. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir Familie sind, müssen wir uns ja dann immer wieder zusammenraffen und uns auch vertragen, damit es weitergeht. Wobei auch das funktioniert relativ natürlich. Wir können nämlich auch mal 3 Tage nicht miteinander reden, trotzdem zusammenarbeiten. Und am 4. Tag muss man sich noch nicht mal groß aussprechen. Und es ist alles so, als wäre nie was passiert.
Gibt es irgendwas, was du über deinen Bruder rausgefunden hast, was du vorher noch nicht wusstest, was dieses Zusammenarbeiten rausgeschält hat in eurer
Beziehung? Naja, es ist ja ein schleichender Prozess, wenn man zusammenarbeitet. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, nee. Also was man vielleicht doch, was wir natürlich rausgefunden haben, ist, wo er seine Stärken hat und seine Schwächen und umgekehrt genauso. Man lernt auch viel über sich selber. Und das Schöne ist, dass wir da uns wunderbar ergänzen. Weil da, wo ich die Stärken habe, hat David seine Schwächen und umgekehrt. Und dadurch wird die Partnerschaft und die Zusammenarbeit noch stärker und noch besser. Aber ansonsten, es gab keine großen Überraschungen. Also,
wo sind denn die Stärken und die Schwächen?
Mein Bruder ist jemand, der sehr gerne und sehr gut auch dahinter ist, dass Dinge umgesetzt werden. Und ich bin da manchmal so ein bisschen, ach, wenn es nicht heute passiert, machen wir das schon morgen. Und das ist schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, was jetzt meine Stärken sind, das ist schwierig, wenn ich das sage. Da müsstet ihr meinen Bruder nochmal einladen.
Vielleicht setzen wir nochmal darüber an, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr zusammen den Laden, also dass ihr den Laden aufmacht. Du hattest ja gesagt, es war ganz klar, wenn ihr eine Gastronomie aufmacht,
guckt euch nicht vorbei. Wahnsinnig.
Muss ich direkt auch mit. Also du hast gesagt, wenn ihr eine Gastronomie aufmacht, das war damals schon euer Gedanke, dann ist es zusammen mit dem Bruder. Mhm. Wie, in was für einer Lage war? Ich habe gelesen, dein Bruder war Werbetexter in Berlin und du hattest Gastronomie in Boston studiert. Genau. Und eigentlich längst was ganz anderes gemacht. Wie war dann der Zustand, dass ihr dann auf den Gedanken gekommen seid, okay, wir machen zusammen einen Laden auf?
Also David war kein Werbetexter, David war Kontakter in der Werbung. Ich habe in Amerika studiert, war danach auch in der Werbung tätig, obwohl ich Hotel- und Restaurantmanagement studiert habe. Es war aber nie geplant, in die Gastro zu gehen, weil wir kommen aus einer Gastronomenfamilie, die hat sich ja irgendwann rausgearbeitet und unser Großvater hat gesagt, solange er lebt, geht keiner mehr in die Gastro. Das war auch so. 2000 ist er gestorben, 2003 waren wir wieder in der Gastro und wir hatten, warum auch immer, wir hatten ein Gastro-Konzept irgendwo im Hinterkopf rumschwirren, was wir über Jahre irgendwie weiterentwickelt haben, beziehungsweise feingetuned haben, obwohl wir nicht den Plan hatten, in die Gastro zu gehen. Und dann war es aber so, dass ich auf Kundenseite in der Werbung gearbeitet habe, irgendwann keine Lust mehr hatte und gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe David dann angerufen, der war zu der Zeit in Berlin, und habe gesagt, Dave, ich will mich selbstständig machen. Ich arbeite gerade irgendwie 10-12 Stunden am Tag für jemanden. Das kann ich auch für mich selbst machen. Hätte mir mal jemand gesagt, dass es dann eher 15-16-17 Stunden werden. Aber egal. Und dann hat David gesagt, wenn du dich selbstständig machst, dann bin ich dabei. Und ja, und so ist dann, so ging die Reise dann los eigentlich.
Was hatte der Großvater dagegen, dass noch mal jemand in die
gesagt, er selbst hat jahrelang Gastro oder jahrzehntelang Gastro gemacht. Und heute kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Gastro ist eine Hassliebe. Also man muss eine Menge Leidenschaft mitbringen, um das zu machen. Und es macht auch tierisch Spaß, aber es ist auch echt ein harter Knochenjob. Und ich glaube, er wollte einfach seine Enkelkinder davor bewahren, den Weg da nochmal zu gehen. Aber wenn das Gastroblut durch die Venen fließt, dann kann man wahrscheinlich nichts machen. Also.
Welche Rolle spielt denn das eigentlich, dass ihr beide in der Werbung, also zumindest mit der Werbung zu tun hattet, dass das eigentlich, ist das gut, wenn man quasi von Werbung Ahnung hat, wenn man mit Gastronomie Geld verdienen will?
Ja, es ist definitiv gut. Also es reicht nicht nur, Werbe- und Marketing-Skills zu haben, aber es hilft natürlich, über den Tellerrand zu schauen. Und gerade heutzutage, wo Gastronomie auch viel Storytelling mitbringen muss, wo Social Media ein immer größeres Thema werden, hilft es enorm, auch die Perspektive mal gesehen zu haben und das Ganze mitzubringen. Ja? Also auch bei der Konzeptausarbeitung, weil wir Konzepte von den verschiedensten Blickpunkten betrachten. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages hat uns das viel geholfen oder hilft uns das immer noch viel.
Ich dachte tatsächlich nur als Beispiel an solche Läden wie Hans im Glück, die ja eigentlich von Betriebswirten gegründet wurden und inzwischen sich über das ganze Land verbreitet haben. Da war weniger der kulinarische, also mag sein, dass er da war, aber mehr oder weniger der kulinarische Gedanke der Ursprung gewesen sein als irgendwie ein Markt, also einfach ein Gedanke, wie man gutes Geld mit einer Sache verdienen kann.
Definitiv, aber ich glaube, dass wir heute eh in einer Zeit leben, wo sich alles verändert, die Branchen verändern und viele Branchen auch miteinander verschmelzen und man viel mehr können muss als nur in Anführungsstrichen kochen oder wissen, wie man einen guten Service abliefert, sondern die Zahlen werden immer wichtiger in der Gastronomie. Das heißt, wenn man den betriebswirtschaftlichen Background hat und aus der Ecke kommt, hilft es enorm. Und wie eben gerade auch schon gesagt, also wenn man Werbeskills mitbringt, am Ende des Tages ist ein Produkt auch nur so gut, wie du es verkaufen kannst. Und da brauchst du Marketing und Werbung dazu.
Das ist bei euch ziemlich ausgeprägt, auch ab und zu mit dem IMA, der ursprünglichen, dem ersten Restaurant, immer wieder Events zu machen und so Special Parties, wo Leute wirklich ins Bahnhofsviertel gekommen sind. Inwieweit siehst du dich selbst, das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, siehst du dich selbst mit dafür verantwortlich oder euch beide mit dafür verantwortlich, dass das Bahnhofsviertel eine hippe Gegend geworden ist, wo man plötzlich doch Läden eröffnen will?
Ja, also man weiß ja gar nicht, wie hip oder unhip das Bahnhofsviertel ist. Es geht ja auch immer hin und her, es kommt drauf an, wie man fragt. Gerade in den letzten 2 Jahren gab es viel Negativpresse und eine Menge Leute, die das Bahnhofsviertel gar nicht für so hip ansehen. Ich muss dir sagen, für uns, wir sind Leute, wir machen die Dinge aus dem Bauch heraus und wir mögen das Bahnhofsviertel, wir lieben es, weil es uns unglaublich viel gibt und es ein Raum ist, wo wir uns so entfalten können, wie wir uns das vorstellen. Wir sind damals, wie gesagt, 2006 ins Viertel gekommen mit einer Catering-Küche, weil wir günstige Gewerberäume gesucht haben und nicht, weil wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt das Bahnhofsviertel. Das war so ein sukzessiver Prozess, der losgegangen ist. Wir sind nicht die Einzigen, es gibt noch andere sehr tolle und kreative Menschen in dem Viertel, die ihren Teil dazu beitragen. Aber uns geht es nicht darum, aus dem Bahnhofsviertel irgendwie ein zweites Westend oder so zu machen. Wir würden uns wünschen, dass das Bahnhofsviertel den Charakter beibehält, den es hat, und werden auch alles dafür tun, dass es so bleibt.
Ich hole mal ganz kurz die Getränke. Wir warten nämlich noch darauf, dass von drinnen was kommt.
Mhm.
Das wäre gut, so ein heißer Tee jetzt.
Würde passen. Hallo, ich hole mal die Getränke ab, ne? Danke, ganz schön heiß.
Sehen, wie gut die Service-Skills vom Timo sind, ja.
Ah, bitteschön.
Danke,
ein bisschen,
danke.
Ein bisschen verschüttet, der Tee.
Ja, das hast du ganz gut gemacht. Also, wenn du nochmal einen Job suchst.
Ja, ist
die
das...
Die Gastro braucht gute Leute, ja. Man findet keinen Nachwuchs mehr. Woran das genau liegt, weiß keiner. Aber ja, es ist eins der großen Probleme.
Naja, Fachkräftemangel werdet ihr wahrscheinlich auch zu spüren bekommen.
Definitiv.
Was zahlt mir ihr die Stunde?
Naja, es kommt darauf an, ob du eine Aushilfe bist, ob du ausgelernte Kraft bist, ob du eine Führungsposition hast. Aber in der Regel liegen wir so bei 10 Euro netto. Also für Aushilfen und Anfänger. Ja. Und von da an geht es dann hoch.
Wie ist denn das eigentlich? Also ich selber wollte mal gerne in die Küche, weniger jetzt in die Gastbetreuung. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, das ist ein ganz schön harter Job und mich doch für Journalismus entschieden.
Was ja nicht so hart ist.
Naja, es ist anders. Und es ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man mal in der Küche war. Küche ist schon nochmal ein anderer Umgangston.
Montags morgens an der Trinkhalle und führt nette Unterhaltung. Das hört sich gar nicht schlecht an. Ne?
Naja, ich kenne aus der Küche so eine Erzählung von einem, der mal gesagt hat, so dieses, ich rotte deine ganze Familie aus, wenn du nochmal so einen Scheiß baust. Also da ist der Umgangston schon nochmal von einer anderen Qualität.
Also es wird besser. weil dadurch, wir haben gerade darüber geredet, Fachkräftemangel und überhaupt das Problem, gute Leute zu finden. Und wie wir ja wissen, Angebot und Nachfrage. Und jetzt gerade ist es so, dass man sich immer mehr auch auf seine Mitarbeiter einstellt und versucht wirklich ein Arbeitsklima und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das das gut ist und das denen die nötigen Freiräume schafft und auch, dass sie keine Überstunden machen, dass sie nur 5 Tage die Woche arbeiten, dass der Ton in der Küche ein anderer wird, ja, weil wir grundsätzlich auch im Unternehmen einen gepflegten Ton an den Tag legen und das erwarten wir dann auch von den Küchenchefs und allen anderen Führungsleuten bei uns im Unternehmen.
Hm. Wie ist denn das, wenn man, du bist ja inzwischen auch häufiger im Gastraum unterwegs, also Kellnerst auch wieder teilweise. Hast du eigentlich auch schon mal in deinen Läden gekocht?
Ja, David und ich standen in der Immer Multibar, standen wir, das war so ein ganz kleiner Laden mit einer offenen Küche von 6 Quadratmetern. Damals haben wir Wraps gemacht, aber wir hatten auch jeden Tag ein wechselndes Mittagsgericht und wir haben die Zubereitung gemacht, wir haben die Wraps gedreht, wir haben die Mittagsgerichte gekocht. Wir sind immer noch leidenschaftliche Köche und kochen zu Hause und ich habe gerade wieder Lust in der Küche zu stehen und habe jetzt mit dem einen oder anderen Koch bei uns geredet, damit die mir sagen, wann die Zeit haben, dass man mal wieder zusammen Gerichte entwickelt.
Du hattest vorhin gesagt, ihr habt den neuen Laden, die neue Tel Aviver Küche. Kannst du kurz erklären, was das ist und wie ihr darauf gekommen seid, das jetzt zum Konzept zu machen?
Ja, also grundsätzlich versuchen wir bei den Konzepten immer unsere Wurzeln mit einzubinden, beziehungsweise brauchen wir auch einen direkten Bezug. Und unser Vater kommt aus Israel und wir hatten schon immer, beziehungsweise die letzten Jahre, viel Inspiration in Tel Aviv uns gesucht. Und da ist sehr, sehr viel passiert in der letzten Zeit und wir hatten Lust, ein Konzept oder Konzepte, wie wir sie dort gesehen haben, hier nach Frankfurt zu holen. Und die neue Tel Aviv-Küche ist quasi eine Küche, die in den letzten 5-6 Jahren entstanden ist. Bis dahin war israelische Küche ja sehr ähnlich zur arabischen Küche, beziehungsweise hat auf der arabischen Küche aufgebaut. Als Israel gegründet wurde, 1948, wurde es ja von Flüchtlingen, hauptsächlich aus Europa, gegründet, die ihre Wurzeln hinter sich oder ihre Heritage hinter sich lassen wollten und diese Küche übernommen haben. Und in den letzten Jahren war es so, dass man gesagt hat,
wir sind heute in der Einflugschneise hier.
Und in den letzten Jahren dann war es so, dass einige junge Köche gekommen sind, die gesagt haben, wir haben so viele verschiedene ethnische Einflüsse, die alle unsere Kultur mit kreieren und lasst uns das auch mit kulinarisch umsetzen. Und genau, und heute ist es eigentlich eine Küche, die auf der Levante-Küche basiert, aber keine Grenzen hat und ganz viel Fusion mit sich bringt und sehr spannend ist, sehr geschmacksintensiv. Genau, und wir identifizieren uns damit und glauben, Frankfurt gastronomisch damit noch ein wenig zu erweitern und bereichern hoffentlich.
So viele, auch jetzt klassische jüdische Restaurants gibt es gar nicht in Frankfurt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also das einzige klassische jüdische Restaurant, das einzige koschere Restaurant ist in der Gemeinde. Und jetzt gibt es noch die Hummusküch in Sachsenhausen, in der Textorstraße. Das Maxi Eisen, was die Deli-Küche aufgreift. Das Bashuka. Aber ansonsten die Badia in ihrem Restaurant, ehemals Schirn-Café, hat auch einige Einflüsse. Aber nee, es gibt nicht viel. Es wird aber mehr kommen, glaube ich. Weil jetzt gerade, wie gesagt, die Küche auch so ein bisschen, es wurde, glaube ich, zur Trendküche 2018 gekürt.
Und ihr habt sie direkt ins Bahnhofsviertel geholt?
Und wir haben sie direkt ins Bahnhofsviertel geholt. Ja, wir arbeiten jetzt schon 3 Jahre an dem Konzept, beziehungsweise der Umbau ging jetzt 1,5 Jahre auch im Hotel. Und jetzt ist sie im Bahnhofsviertel. Mhm.
Ursprünglich kommt deine Familie aus Polen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn das für die, also spielt dieser polnische Bezug für die Küche?
Bei uns ist es ja dann eher der jiddische Bezug, also jiddisch-polnisch, weil Polen war in dem Fall nie ein großes Thema, weil meine Großeltern ja aus Polen geflüchtet sind. Die waren dort in den Konzentrationslagern und haben ihre polnische Kultur dann hinter sich gelassen. Beziehungsweise war es dann nur noch eine jiddische Kultur, die natürlich irgendwie jüdisch-polnisch war. Aber deswegen war Polen für uns nie ein großes Thema.
Was macht das jiddisch-polnische aus, was du mit übernommen hast?
das ist eine gute Frage. Das ist, steckt ja manchmal in einem drin, ohne dass man es selbst dann, ohne dass man es selbst merkt. Aber ja, das Rezept der Joch, der Matzeball-Soup zum Beispiel unserer Großmutter, haben wir mitgenommen und ins Maxi übernommen. Es gibt jetzt Hering ab und zu auch im Bashuka. Das sind so Sachen, Hühnerleber ist auch auf der Karte. Das sind so Sachen, die wir aus der jüdischen Küche mitgenommen haben. Und ja, so ein bisschen steckt vielleicht, und das ein oder andere Sprichwort vielleicht auch noch.
Mhm. Ich finde, man merkt das ja dann teilweise erst, ich habe auch so Familienwurzeln in Polen, man merkt es dann immer erst, wenn man da hinfährt, wie viel dann doch so an kleinen Gesten und Mentalitätssachen auch in einem drinstecken. Hast du sowas auch? Bist du mal nach Polen gefahren?
Nee, und das ist irgendwie diese strange Beziehung, die man dann auch zu Polen hat, weil auf der einen Seite beidseitig die Großeltern sind aus Polen oder polnische Abstammung sind da geboren und aufgewachsen, haben wie gesagt den Holocaust zu großen Teilen in Polen verbracht. Aber es war nie trotzdem kein Teil unserer Kultur oder unserer Wurzeln, weil die Großeltern nie über Polen geredet haben. Sie selber sind auch nie wieder nach Polen zurück. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum sie in Deutschland geblieben sind. Und der Grund war, sie haben nur Polnisch und Jiddisch gesprochen. Nach Polen wollten sie nicht zurück nach dem Krieg. Oder nicht in Polen bleiben, weil Polen noch weitaus antisemitischer war als Deutschland. Und deswegen sind sie dann nach Deutschland oder waren damals im DP-Lager in Straubing und sind dann in Deutschland geblieben. Und mein Vater zum Beispiel war jetzt das erste Mal in Polen mit 68. Ja, das heißt, es ist Teil der Wurzeln, weil die Großeltern herkommen und doch nicht, weil man nie irgendwie das als seine Herkunft anerkannt hat oder gesehen hat. Zumindest nicht für uns in der zweiten und dritten Generation.
Welche Rolle spielt für Sie das Jüdischsein? Für dich, wir waren nämlich eigentlich Maria, genau. Und du, ihr kennt euch schon.
Es wäre komisch, wenn ich Maria geeinigt. Wieder, genau. Wenn, ich
mit Maria, wenn wir uns jetzt alle wieder sitzen, und eigentlich sitzen wir uns mit Gesprächspartnern, aber heute duzen wir uns, weil wir uns, wie gesagt, jetzt, also weil ihr
das schon... Das freut mich auf jeden Fall.
Welche Rolle spielt das Jüdischsein für dich?
Auch das ist Teil, es ist Teil meiner Wurzeln. Und es ist gerade leider ein viel zu großes Thema wieder geworden, weil wir einen aufkommenden oder neu aufkommenden Antisemitismus haben, beziehungsweise auch einen Antisemitismus, der wahrscheinlich immer da war, aber der salonfähiger wird und damit einfach präsenter in unserem Leben ist. Ja, es sind Traditionen. Und wir mögen auch Traditionen und es ist ein Teil unserer Kultur und wir lieben Kulturen, vor allem die Vielfältigkeit, die man auch gerade im Bahnhofsviertel hat. Aber es darf kein Thema sein, das an erster Stelle steht. Weil an erster Stelle, wir sind hier geboren und aufgewachsen, wir sind deutsch. Und ja, und zu oft wird man in diese Schublade des Jüdischseins gesteckt. Und ja, wir leben im 21. Jahrhundert, also.
Sollten wir nicht mehr.
Das heißt, du persönlich hast auch noch nie Antisemitismus hier wirklich erlebt? Oder gibt es das unterschwellig so ein bisschen?
Doch, kriegt man es mit? Ja, also ja, man kriegt es mit. Als wir Kinder waren, wir haben Fußball gespielt auf dem Fußballplatz, wurden wir fast jedes Wochenende irgendwie beschimpft mit scheiß Juden, euch haben sie vergessen zu vergasen. Das passiert auch noch unseren Kindern, die auch Fußball spielen.
Aber woher wissen die Leute das denn?
Also ich frage mich. Naja, wir haben im jüdischen Fußballverein gespielt, Maccabi, und da lag es auf der Hand. Lustigerweise, mein Bruder ist mit seinem Sohn letztes Jahr, der ein Jahr für einen nicht-jüdischen Verein gespielt. Und da wurde er nicht kein einziges Mal damit konfrontiert, weil es natürlich keiner weiß. Aber wenn du bei Maccabi spielst, dann ist das offensichtlich. Aber es gibt einen subtilen Antisemitismus. Also hier in Frankfurt kommt keiner auf uns jetzt heutzutage direkt zu und sagt, ihr seid scheiß Juden. Aber wir hatten gerade im Sommer zwei Mädels, das eine Mädchen jüdisch, das andere Mädchen Marokkanerin oder marokkanischer Herkunft. Und die waren in der Bar im Bahnhofsviertel, haben dort so Jungs kennengelernt, mit denen gequatscht, bla bla bla. Und dann wollten die noch weiterziehen. Und dann meinen die Jungs so, wo geht ihr hin? Und dann meinen die, ja, wir gehen noch ins Maxi Eisen. Und dann meinen die Jungs so, wie ihr geht in diesen Judenladen. Aber wir jetzt so, wir haben nicht, nein, wir spüren keinen direkten Antisemitismus, aber er ist definitiv da. Und genauso wie Fremdenhass und Menschenhass gerade auch irgendwie immer salonfähiger wird. Und irgendwie gibt es eine Gruppe und leider eine zu große Gruppe an Menschen, die anscheinend eine Menge Spaß daran finden, auf anderen Menschen irgendwie rumzuhacken und denen die Schuld für keine Ahnung was zu geben.
In Berlin, in Chemnitz gab es auch Angriffe auf Restaurants, die von jüdischen Besitzern waren. Was war so deine Reaktion?
Naja, man ist erschrocken. Also wenn man sowas sieht, kann man es eigentlich gar nicht glauben, dass wir in der heutigen Zeit uns mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Was mich aber noch viel mehr erschreckt, ist, dass das irgendwann auch wieder so in einem stillen Schweigen verschwindet und nicht wirklich Leute auf die Straße gehen. In Chemnitz hatten wir jetzt das Konzert, aber
wir sind mehr, das Konzert,
genau, wo
viele tausend Menschen auf die Straße gegangen sind.
Aber es gibt keine, auch Politiker, die einfach mal klare Statements irgendwie machen und sagen, es reicht und sowas kann hier nicht nochmal passieren und da müssen noch viel mehr Leute auf die Straße gehen, damit eben sowas nicht mehr passiert.
Was kann man im Kleinen, hast du eine Idee dafür, was man im Kleinen gegen Antisemitismus tun kann?
Ja, also, und wie gesagt, ich glaube, es geht nicht nur um Antisemitismus, sondern auch um Rassismus im Generellen. Die Stimme erheben, wenn irgendwie, und wenn es auch nur subtil ist, irgendwelche fremdenfeindlichen, antisemitischen oder rassistischen Äußerungen getroffen werden und die Leute wirklich darauf aufmerksam machen, oder sie daran zu erinnern und zu fragen, ob sie überhaupt wissen, was sie da reden und was das bedeutet.
Wir haben jetzt eine Kehrmaschine, die hier durchkommt. Wo wir von Tradition sprachen, deutsche Tradition ist es, diese Straßen hier sehr, sehr sauber zu halten.
Ja, dann können wir ja auch vielleicht noch zu einer Tradition, die wir für diesen Podcast begründen wollen. So, kurzer Moment. Eine Tradition für diesen Podcast ist auch, dass wir eine Handvoll kurzer Fragen stellen. Typisch Trinkhalle, kurze eben. Und da reicht, es ist entweder oder. Also es reicht eine kurze Antwort. Wir wechseln uns ab.
Ja, gespannt.
Gin Tonic oder Champagner?
Champagner, weil ich hasse Gin.
Handkäse mit Musik oder Grisos mit Eiern?
Wow, beides.
Echt?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Handkäse und ich liebe grüne Soße. Also von daher
beides. Haben wir den Frankfurt-Teil dieser Sendung auch noch mal bedient? Städel oder Schirm?
Schirm.
Sneaker oder rahmgenähte Schuhe?
Das ist, mit so Fragen ist schwierig bei mir. Beides. Also da kommt es auf den Anlass drauf an. Ich liebe beides.
Okay. Snoosen oder sofort aufstehen?
Snoosen.
Wirklich? Ich kann ja Snoozer nie verstehen, aber okay.
Nee, ich muss. Also eins, zweimal. Ich habe es mir abgewöhnt, irgendwie 5-6 Mal zu snoozen. Aber dieses eins, zweimal snoozen ist super.
Ja, ich verbringe damit auch mal einen halben Morgen. Also eine Dreiviertelstunde lang noch hin und her snoozen.
Nee, Viertelstunde.
Viertelstunde?
Ich habe mir abgewöhnt, die Dreiviertelstunde habe ich
das,
mir abgewöhnt.
Das ist schlimm, man steht kaputt auf. Moment, das ist nicht gut.
Der Laubkehrer ist hier.
Die Dreiviertelstunde habe ich mir abgewöhnt, aber zweimal. Wieso? Beim iPhone ist das Snoozen 9 Minuten. Ja. Das heißt, wenn man einmal snoozt, steht man da. Nee, zweimal snoozt, sind es 18 Minuten und das ist perfekt.
Roadtrip oder Pauschalreise?
Roadtrip.
Für den Mittagssnack. Pommes-Schranke oder Jägerschnitzel?
Pommes-Schranke.
An den Main oder in den Taunus?
Ja, sowohl als auch. Also der Main ist super und ist für mich Frankfurt. Und ich liebe den Taunus. Also muss beides sein.
Tel Aviv oder New York?
Ihr macht's einem. Naja. Im Zweifel Tel Aviv. Wenn ich mich entscheiden muss, ist es Tel Aviv.
Wir haben ja am Anfang auch über das Bahnhofsviertel geredet. Das ist natürlich auch ein bisschen das, was uns besonders interessiert. Ich habe einen Freund, immer wenn wir sagen, wir gehen ins Bahnhofsviertel was trinken, wir machen das natürlich auch sehr gerne, dann spricht er immer von Krisentourismus. Also man sieht da ja immer, man sieht die Polizisten, die da aufmarschieren, man sieht Leute mit einer Crackpfeife, man sieht gleichzeitig junges Partyvolk vom Jok-Jok-Kiosk. Also so ein bisschen diese ganze bunte Mischung sitzt man eigentlich ganz gerne zwischen beim Asiaten oder irgendwie bei euch. Ist es Krisentourismus?
Ein Stück weit auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch Führungen des Bahnhofsviertels und man sieht auf einmal irgendwelche Gruppen von der Fixerstube stehen, zumindest auf der anderen Straßenseite. Und man betrachtet das, als wäre man im Museum, und das finde ich schon sehr skurril. Nichtsdestotrotz ist das Bahnhofsviertel ein Viertel, wo es ist so ein bisschen ein Spiegel unserer Gesellschaft, weil da alles zusammenkommt, was die Gesellschaft zu bieten hat, Positives wie Negatives. Und das, muss ich sagen, ist das, was für mich das Bahnhofsviertel ausmacht. Es wird nichts verschönt, es wird nichts versteckt. Man kann es gar nicht verschönen und verstecken, weil es einfach da ist. Und viele andere Städte haben eine dezentrale Drogenpolitik und dann werden die Drogenkranken und die Fixerstuben irgendwie dezentralisiert an die Ränder der Stadt gebracht. In Frankfurt ist es alles irgendwie geballt und man muss sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Aber das Bahnhofsviertel ist weitaus mehr als nur in Anführungsstrichen jetzt Krisentourismus.
Stumpft man selber da so ein bisschen bei ab, wenn die Drogenabhängigen direkt vorm Laden sitzen oder man... Man sieht ja schon relativ viel. Also
man sieht viel, man stumpft auf eine gewisse Art und Weise natürlich ab, aber es wird einem nicht egal. Also ganz im Gegenteil. Man fängt sogar eine Beziehung an aufzubauen zu gewissen Leuten, weil man sie jeden Tag sieht und sie eben nicht nur irgendwelche Drogenkranken, Junkies sind, sondern man fängt sogar an, einen Teil ihrer Geschichte zu hören, und das sind Menschen. Also,
was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Das sind ganz viele. Es gibt zum Beispiel einen obdachlosen Drogenkranken, der bei uns auch immer vor Stanley kommt. Und dem geben wir im Winter Klamotten, dem geben wir was zu essen, dem geben wir auch immer mal wieder 5 € in die Hand. Und wenn du dann hörst, irgendwie, ich habe ihm vor 2 Jahren im Winter Schal, Mütze, Sweatshirt, Jacke gegeben etc. und er dann irgendwie 3 Wochen später zu dir kommt und ihr sagt, ihm wurde der Kiefer gebrochen und die haben ihm alle Klamotten abgenommen, dann überlegst du dir, habe ich ihm jetzt was Gutes getan oder nicht, weil die Intention war was Gutes, aber am Ende musste er darunter leiden, und das sind alles so Sachen. Oder
weil die ihm die Klamotten abgenommen haben.
Weil sie ihm die Klamotten abgenommen haben, ja. Und ja, und dann fängst du an, mit ihm ins Gespräch zu kommen, und erzählt dir vieles, und ja, und du weißt, diese Menschen haben Familie, teilweise aber wählen sie den Weg auch selbst auf der Straße zu leben. Da gibt es so viele Geschichten. Ja,
kann man den Leuten helfen?
Das ist eine gute Frage. Also ja, ich hoffe, dass man ihnen helfen kann, und zumindest kann man ihnen ein wenig helfen. Am Ende des Tages können sie sich nur selbst helfen.
Wie ist denn das im Bahnhofsviertel? Inzwischen ziehen da ja auch Leute hin, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr Geld haben. Da entstehen auch Luxuswohnungen, also die genau das, was ich suche, wenn ich da irgendwie was trinken gehe oder was essen gehe, die das dafür quasi immer suchen. Da entstehen neue Konflikte, einige beschweren sich. Wie nimmst du das denn wahr, also quasi als alter Bewohner des Bahnhofsviertels, diesen neuen Zuzug?
Ja, es ist ein bisschen strange irgendwie, zu hören, dann Leute ziehen dahin, die sehen ganz genau, wo sie hinziehen, und das Bahnhofsviertel macht es eben auch aus, dass es sehr lebendig ist, und sich dann darüber zu beschweren, dass um 11 Uhr bei 35 Grad irgendwie Leute noch auf der Terrasse sitzen und zu laut reden, kann ich nicht nachvollziehen. Dann ist es einfach das falsche Viertel. Und ja, und ich hoffe, wie gesagt, dass das Bahnhofsviertel trotzdem den Charakter beibehält, den es hat. Und eben nicht so ein super cleanes, geschniegeltes, gestriegeltes zweites Westend oder so wird. Das wäre super schade. Dass eine gewisse Entwicklung stattfindet, gehört dazu. Und ja, ist Teil von Stadtentwicklung.
Wie erlebst du die Banker, die ja direkt nebenan sitzen eigentlich? Und zum Teil ja schon ins, die Banken migrieren ja so ein bisschen ins Bahnhofsviertel rein.
Ja, also die Banker gehören mit zum Viertel, also und haben auch schon mit zum Viertel gehört, weil es viele Banker gibt, die seit Jahren und Jahrzehnten ihren Mittagstisch dort zu sich nehmen. Einige, die dort auch leben und wohnen in dem Viertel und ja, einfach Teil nicht nur des Bahnhofsviertels sind, die Banker sind auch Teil dieser Stadt. Und wir sind nicht nur eine Bankenstadt, aber ja, ich verstehe auch nicht, wie man sich irgendwie sagt, die passen da nicht hin, die gehören da nicht hin. Nee.
Man muss dazu sagen, dass dieses Bahnhofsviertel ja irgendwie eingequetscht ist zwischen dem Hauptbahnhof, der ja da irgendwie ist. Dann kommen die Leute raus, dann ist es 3x3 Straßen, in der Mitte die Kaiserstraße, die direkt zum Bankenviertel führt. Das heißt, es ist eingequetscht zwischen den Türmen und dem Bahnhof auf der anderen Seite. Was so ein bisschen ja auch für Leute, die in Frankfurt ankommen, nochmal, das ist so ein bisschen die, das ist so die Visitenkarte auch der Stadt.
Es hat auch war ja auch schon so im 18., 19. Jahrhundert, ne? Das tatsächlich, damals war die Kaiserstraße ja noch so eine Prachtallee, ein Boulevard quasi. Und Visitenkarte der Stadt, heute immer noch. Visitenkarte ist ein bisschen in die Jahre gekommen und hat auf jeden Fall ein paar abgekaute Ecken. Aber das Bahnhofsviertel ist Frankfurt. Fertig, aus. Also es gehört dazu und ich finde, alle hier in Frankfurt müssen ihren Teil dazu beitragen, dass dieses Viertel mit all den Problematiken, die es mit sich bringt, sich entwickelt, den Charme und den Charakter beibehält und den Leuten, die Hilfe brauchen, dass man denen auch hilft.
Hast du selber mal überlegt, hinzuziehen? Also ihr habt die Läden alle im Bahnhofsviertel, aber du wohnst in einem anderen Stadtteil.
Genau, ich wohne im anderen Stadtteil, quasi am anderen Ende von Frankfurt. Nein, wir haben uns das nie überlegt, aus dem einfachen Grund, dass wir Arbeit und Privatleben ganz gerne, dass wir da auch eine räumliche Distanz haben, weil sonst als Gastronom ist man eh immer am Arbeiten irgendwie, aber dann findet man noch weniger Ruhe. Eine Menge Laub hier wird gerade aufgesammelt. Und mir persönlich und David, glaube ich, auch, wäre einfach zu viel los im Bahnhofsviertel. Und das ist, was ich meine. Wenn man seine Ruhe haben will, dann zieht man nicht ins Bahnhofsviertel, dann zieht man ins Nordend, ins Ostend, ins Westend, wo auch immer, in Taunus, aber eben in Gallus, aber eben nicht ins Bahnhofsviertel. Und deswegen, wir leben da, wir verbringen da mehr Zeit als irgendwo anders, weitaus mehr Zeit als zu Hause, aber schlafen, ja, tun wir in einer recht ruhigen Wohngegend und manchmal recht dörflich sogar. Wir lieben es.
Wie ist das eigentlich? Du hattest ja erzählt, dass ihr irgendwie inzwischen auch abends teilweise mit kellnert. Tagsüber, wie sieht es eigentlich aus? Also eure Läden machen ja eher Abendsgeschäft. Jetzt bist du aber, hattest du erzählt, dass ihr gleichzeitig tagsüber irgendwie Büro macht. Wie funktioniert das eigentlich? Wie sieht ein Tag bei euch aus?
Im Bashuka, im 25 Hours Hotel, da geht der Tag in der Gastronomie oder im Restaurant schon morgens um 6:30 los mit Frühstück, nämlich 7 Tage die Woche. Maxi hat ja auch Tagesgeschäft. Aber David und ich sind tagsüber im Büro. Also im Bestfall gehen wir 2 bis 3 Mal die Woche morgens trainieren, so gegen 8:30, 9 und dann ins Büro. Ansonsten sind wir zwischen 9 und 10 im Büro, sind dann den ganzen Tag mehr oder weniger im Büro, haben Termine, sind aber auch, gehen in den Läden vorbei. Und dann abends, so gegen 19, 20 Uhr, machen wir nochmal eine Runde durch die Läden. Und entweder essen wir in den Läden, wir treffen Freunde, wir treffen Gäste oder wir arbeiten tatsächlich mit dem Service. Und dann irgendwann gegen 10, 11 Uhr ist der Tag dann auch vorbei.
Aber da verschwimmt eigentlich so ein bisschen das Private und das Berufliche.
Für Selbstständige kein Arbeitsschutzgesetz, aber...
Naja, ich kenne es nur, mein Vater sagt immer, selbstständig sein, das heißt selbst und ständig.
Ja, 100%. Ja.
Aber das heißt, das Private und das Berufliche verschwimmt eigentlich permanent, oder?
Ja, es verschwimmt permanent. Und es verschwimmt permanent. Es macht uns auch tierisch Spaß und es ist auch schön. Manchmal gibt es natürlich Momente, wo man privat unterwegs ist, irgendwo essen oder man ist in der Bar was trinken oder man geht auch nochmal irgendwie auf eine Party. Und da gibt es aber auch Menschen, die das nicht unterscheiden können und dann nicht kapieren, dass wir auch mal privat unterwegs sind. Und oft verbringen wir erstmal eine Stunde, anderthalb, um mit Gästen zu reden. Nicht bei uns in den Läden, wir sind bei Freunden, bei Kollegen, wo auch immer. Und haben dann erst Zeit, uns um die Freunde zu kümmern. Also wir können in Gruppen von 6 oder 8 gehen wir essen. Und wir sind erstmal irgendwo am Quatschen und kommen dann an den Tisch. Aber it's part of the deal und nee, es macht Spaß, trotz allem.
Letzte Frage, oder hast
du... Ja, ich glaube, wir können mal zu einer letzten Frage kommen, oder?
Was ist ein Gericht, was du deinen Freunden kochst, mit denen du die komplett umhaust als Gastronom?
Privat.
Privat.
Nicht im Laden, sondern zu Hause.
Also meine Freundin sagt immer, dass ich die beste Spaghetti Bollo der Welt mache. Und damit habe ich auch schon Preise gewonnen. Und von daher, ja, würde ich wahrscheinlich die Spaghetti Bollo auspacken. Ich mag es ja eh. Ich mag ja einfache Gerichte. Ich mag Hausmannskost. An der Spaghetti Bollo kann man viel erkennen. Und von daher, ja, die würde auf den Tisch kommen.
Hier kommt der Laubbläser. Wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, James.
Ich danke.
Es hat Bis zum
Spaß
nächsten
gemacht,
Mal.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Am Tresen.